Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Fliegenfischen ist Mythos, Handwerk und Kunst in vielerlei Hinsicht. Etwas ganz anderes als purer Nahrungserwerb, der sich am Ertrag orientiert, oder als das stille, kontemplative Angeln an Seen und Flüssen. Fliegenfischen bedeutet Sport, Handwerk und Kunst. Bedeutet die Kunst des Bindens von geeigneten filigranen Ködern, mit denen sich die Fische täuschen lassen. Bedeutet die Ästhetik dieser Köder und den virtuosen Umgang mit Rute und Schnur. Nicht zuletzt vielleicht auch eine gewisse Besessenheit bei denjenigen, die dieser Beschäftigung verfallen sind. Fliegenfischen hat einen festen Platz in Film und Literatur, aber so eingehend wie der 28-jährige Leander Fischer, der geboren in Österreich, heute in Hannover lebt und in Hildesheim literarisches Schreiben studiert hat, hat dieser Kunst noch keiner einen Roman gewidmet. Mit einem Auszug daraus hat Leander Fischer im Sommer 2019 beim Ingeborg-Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt den Deutschlandfunkpreis gewonnen. Nun ist der Roman erschienen. Er ist 780 Seiten dick, er ist sprachkünstlerisches Experiment und Epos zugleich. Und er ist das Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Michael Schmidt stellt es uns vor.
Handwerk und Kunst als Verwandlung und Anverwandlung, Handwerk und Kunst als Mittel der Täuschung, das Verhältnis von Kunst zur sogenannten Wirklichkeit. Das sind Facetten von Leander Fischers fast 800 Seiten umfassendem Debütroman »Die Forelle«. Große Fragen, die der 28-Jährige jedoch nicht im Stil eines Thesenromans abarbeitet, der sein Material einem theoretischen Entwurf eingliedert, sondern die er als ein ausgreifendes Spiel behandelt, in Geschichten und Geschichte, in Schicksalen und regionalen Eigenheiten. Als Mittelpunkt wählt Leander Fischer eine entlegene, überschaubare Ecke im Salzkammergut. Ein Luftkurort, der in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zunächst das Mekka einer kleinen Schar besessener Fliegenfischer ist, dann aber zum Tourismus-Hotspot avanciert. Diesen Platz lädt er mit Episoden auf, die historisch vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis fast in die Gegenwart reichen, die von Migrantenschicksalen in Südosteuropa und in Österreich und vom Fischen als einer Möglichkeit zum Überleben in Notzeiten erzählen. Vom Nachleben ultrakonservativer und völkischer Traditionen und von österreichischer Politik in der Ära von Kurt Waldheim. Von Naturzerstörung und Bewahrung, vor allem aber von fischenden Maniacs. Daraus hätte ein süffig lesbares Buch traditionellen Zuschnitts werden können. Leander Fischer aber konstruiert stattdessen ein eindrucksvolles Mosaik, das dem Leser erhebliche Konzentration abverlangt, weil die Bausteine dieses Romans, das ist der erste Eindruck, assoziativ und sprunghaft angeordnet sind, dabei auch ungewöhnliche Wendungen nehmen und sich erst nach und nach zu einem umfassenden Bild fügen. Weil zunächst einmal jeder einzelnen, detailreich und sprachgewaltig ausgearbeiteten Szene die gleiche Aufmerksamkeit zukommen soll, die der Roman im Ganzen dem Handwerk und der Ästhetik einer sportlichen Spielart des Fischens widmet.
Es war geradezu wunderbar, als ein Insekt elegant auf der Wasseroberfläche landete, genau in meinem Blick, zwischen meinen Augen, auf dem Abbild meiner Nasenspitze. Ein einziger Wellenkreis breitete sich davon aus, erreichte meinerseits das Schilf und kroch als plötzliche und sachte Windböe aus dem Wasser heraus, strich die Spitzwegerichköpfchen an meine Schuhspitzen heran, erfrischte meine Wangen und pustete mein Haar stramm nach oben in windig flimmernde Strähnen, dass die Geheimratskonturen darunter verschwanden. Unter dem still schwimmenden Insekt blitzte eine Bewegung entgegen der Strömung, schräg nach oben floss sie und tauchte auf und wurde schnell, knickte im Lichtbruch und zielsicher wie ein Torpedo, der wildes Blubbern hinterließ im Wasser, Sauerstoff gefärbt in Spektralgewitter, blau und rosa, Gold. Im Flug über Wasser für einen Augenblick zerriss mein Spiegelbild, stieg ein Fisch, Bastionen von Tropfen neben sich. Sonnenstrahlen trafen ihn, alle sieben Flossen zuckten, warfen wiederum Wasser ab und die Flussoberfläche war verwellt von Niederschlag. Schon im Fallen krümmte sich das Tier die eigene Stromlinie entlang, das Maul weit offen, das Insekt im Kiefer, die grau schimmernden Schuppen.
Der zentrale Protagonist, der Erzähler Sigi Hermann, ist ein Musiker, der seine Solistenkarriere in jungen Jahren aufgibt, um mit seiner geliebten und späteren Ehefrau Lena an einer neu gegründeten Akademie als Musiklehrer für Saiteninstrumente an einem abgeschiedenen Ort in der Provinz zu leben. Förderung der Kultur und das Landleben als Utopie sind die Impulse dafür, die Realität jedoch sind zähe Stunden mit uninspirierten Kindern und Jugendlichen sowie eine spürbare Fremdheit im Verhältnis zu den Einheimischen. Dann aber findet Sigi Zugang zu einer Gruppe von Fliegenfischern, die sich um einen Guru der Szene gruppieren, um den alten Ernstl, der das Binden von kunstvollen Ködern in den Jahrzehnten zuvor erneuert hat und unter seinesgleichen als weithin anerkannte Autorität gilt. Jahr für Jahr kommt er aus Graz immer wieder in den Ort, um zu fischen. Seit langem sucht er nach Schülern, die sein Handwerk fortführen könnten. Aber erst Sigi gelingt es, die Anerkennung des Meisters zu finden. Denn Sigi verliert sich geradezu in dieser Kunst, die ihm zum Ersatz für die Musik wird. Um diese beiden Männer gruppiert der Roman so dann ein buntes Spektrum von Charakteren, die lokale Traditionen genauso wie Besessenheit verkörpern. Die schwer durchschaubare Herbergsmutter Nina zum Beispiel, bei der Ernstl und Sigi immer wieder unterschlüpfen und deren Locken die beiden neben anderen ausgefallenen Materialien in die Köder binden. Den Fliegenfischer Archie, der durch seine Verbindungen nach Australien die exotischsten Federn und Felle als Rohmaterial besorgen kann. Oder auch dessen Lebensgefährtin Mercedes, die kunstvolle Köder als Piercing im Gesicht und an den Brüsten trägt. Auf der anderen Seite aber auch die Mitglieder des örtlichen Fischervereins und der Fischereiaufsicht, die den Maniacs mit Misstrauen oder gar offener Feindschaft begegnen und massenhaft fade Zuchtforellen aussetzen, um fischenden Gästen rasche Beute zu ermöglichen. So ist für Zwist und rauen Umgang unter den Protagonisten immer gesorgt, aber auch für Themen, die der Roman gleichberechtigt nebeneinander verhandeln und sich einverleiben kann. Das ist mal kurios, mal dramatisch und mal burlesk, aber stets vor allem an den Energien interessiert, die der jeweilige Moment freisetzt. Etwa beim Fischen im wilden Wasser, dem Sigi wie auch seine Freunde verfallen sind. Den Kräften der Forellen und des Wassers entspricht dann die Energie der Protagonisten.
Ich hob noch meinen Fuß, da spürte ich das Wasser schon daran reißen wie eine Schlingpflanze. Ich stemmte mein ganzes Gewicht gegen die Strömung, trat einen Schritt vorwärts, für einen Rückwärtsschritt eigentlich, drehte mich um und trat dann mit dem anderen Bein nochmals vor, dass ich da stand im Telemark, Anfischposition. Meine Kniekehlen beschrieben jetzt eine Stromlinienform. Dann hob ich die Stange. Das Wasser fetzte an mir vorbei, der Fluss brüllte, er forderte mich. Der Sprühnebel stieg mir ins Gesicht. Ich atmete Tropfen, und da fielen mir Schiffbrüchige ein. Sie hielten den Kopf über Wasser und ertranken trotzdem manchmal, wenn der Wind zu stark war. Der Sturm warf erst Wogen auf, wehte dann die Gischt weg, verwandelte Schaumköpfe in Flugwasser. Es schoss den schwimmend Ertrinkenden in Mund und Nase. Ich machte also besser schnell.
Hier geht es nicht um den Ertrag, sondern um den Moment des Erlebens. Und natürlich auch darum, wie die literarische Sprache das fassen kann. Mal in langen Satzperioden, mal im Staccato einzelner Worte oder Satzfetzen. Als inneren Monolog, versetzt mit fachsprachlichen Elementen, als Strom von Gedanken, befeuert von Adrenalin. Immer auf der Suche nach dem noch intensiveren Ausdruck, dem neu gefundenen Wort, sprachverliebt, geradezu sprachsüchtig. Zum Fliegenfischen gehört aber auch unabdingbar dazu, dass nur wenige Fische wirklich verzehrt, die meisten stattdessen wieder freigelassen werden und weiterleben dürfen, da die Haken in den Ködern sie meist nicht nennenswert verletzen. Das Ideal, so formuliert es der alte Ernstl sinngemäß an einer Stelle des Romans, sind Forellen, die Erfahrungen mit vielen Haken gemacht haben, also nur durch Raffinesse noch zum Anbeißen verlockt werden können. Und um diese Raffinesse geht es beim Binden der Köder, das der Roman feiert. Insekten und andere Beutetiere der Forellen durch die verwendeten Materialien zu kopieren und die Fische dadurch zu täuschen oder auch Köder zu schaffen, die sich schön und filigran über diese natürlichen Vorbilder hinwegsetzen. Fliegenfischen, so verstanden und gelebt, ist zweckfreie Kunst, eine Erfahrung, die sich selbst genügt.
Ganz langsam ranmachen ans Nass, schleichen und eintreiben. Gleich ein gescheites Schmeißen, Wurf und gut, zack, brack, das Platsch, ein Steigen. Forelle so hoch geflogen, über Oberfläche und Ziel, Zieh, Anschlag, in mir, zwischen Fingern, durch Schnur, über Ösen, Spitze auf Knopf, Vorfach, Knopf, Öse, Hakerlbogen, Red Tag, Regenbogenzahn und Kiefer. Manu in Maul. Haben wir dich schon, den Klang in der Hand, den Zug um meine Finger. Einen Wickel hat die mit mir. Da schneit es die Schnur gut rein ins Gelenksfleisch. Doch schon gebündelt den Widerstand mit den Gliedern. Situation im Griff. Opposition der Hand. Umschlung orange. O, du Pracht. Voll die Kraft im Vorfach. Das wolltest du. Kommst nicht los. I promise.
Das ist als Beschäftigung nichts Neues. Das steht in einer Tradition, die sich mindestens bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. Als der ehemalige britische Offizier John Horrocks im Jahr 1874 sein in deutscher Sprache verfasstes Werk »Die Kunst der Fliegenfischerei« auf Forellen und Eschen vorlegt, erläutert er darin dem kontinentalen Publikum nicht nur die handwerklichen Aspekte dieser Beschäftigung, sondern zugleich auch einige der wesentlichen Unterschiede zum herkömmlichen Angeln und Fischen, die auf nichts anderes abzielen als auf Nahrungserwerb. Horrocks Buch, mehrfach aufgelegt, wird in der Folge zum Grundlagenwerk, obwohl es im Ton recht nüchtern, eben britisch gehalten ist. Was er in knappen Sätzen mehr skizziert als ausbreitet, lebt im Spielfilm weiter, wenn Robert Redford und Brad Pitt als Vater und Sohn 1992 in »Aus der Mitte entspringt ein Fluss« beim Fliegenfischen vor prächtiger Kulisse ihre Konflikte austragen. Es lebt fort, wenn Paulus Hochgatterer in seiner schmalen Erzählung »Eine Geschichte vom Fliegenfischen« drei Psychologen zu einem Tagesausflug ins Salzkammergut schickt, oder auch in Norbert Scheuers Roman »Überm Rauschen«, wenn das fiktive Bild des Eifelortes Kall um den Bau einer Staumauer, um die Suche nach einem mythischen Urfisch und um mancherlei Fachwissen über Köder und Fische bereichert wird. Fliegenfischen als Kunst und Kunstfertigkeit hat also in verschiedenen Künsten als Thema einen Platz und daran arbeitet Leander Fischer weiter.
Ohne die Kunst kommt man nicht auf den Grund des Fliegenfischens und ohne das Fliegenfischen kommt man nicht auf den Grund der Kunst.
In wenigen Zeilen verdichtet, verbirgt sich darin schon fast das ganze Programm des Romans, der sein Thema nach allen Seiten hin auslotet, aber keinen Zweifel daran lässt, dass zwischen der Kunst des Fischens und dem Wahnsinn nur eine sehr durchlässige Grenze besteht. Dass Sigi als emotional engagierter, oft exaltierter Erzähler daher nur ein zweifelhafter Gewährsmann sein kann. Dass diese Freaks leicht als zittrige Säufer oder als verkrachte Familienväter und Sonderlinge enden können. Dass ihr Ruhm nur in geschlossenen Zirkeln besteht. Der Preis ist hoch für die, die sich dem überlassen. Das merkt Sigi schon früh, als er von Ernstl die Anfangsgründe des Fliegenbindens erlernen will. Sigi wird also in eine harte Schule genommen. Köder binden zu können, bedeutet noch lange nicht, auch fischen zu dürfen. Und fischen zu dürfen, auch das zeigt sich im Verlauf des Romans immer wieder, bedeutet nicht, es auch wirklich zu können. Denn das gewissermaßen mechanische, grundlegende Wissen ist nicht entscheidend, sondern der freie Umgang damit. Für Sigi als Musiker ist das vertraut. Es entspricht dem, was er seinen Musikschülerinnen und Musikschülern gerne beibringen möchte, wenn sie zwar die Noten vom Blatt spielen können, aber jede Beimischung von Gefühl oder Seele vermissen lassen.
Das kann man nicht nach Strich und Beistrich spielen. Du hast jeden Metronomschlag getroffen, alles nach den Noten. Das ist doch Material. Interpretieren musst du. Ein bisschen Abweichung, darauf kommt es an, jeden Doppelschlag anders. Wie, das überlegst du dir im Spiel. Nur eine Stütze ist die Partitur. Interpunktieren musst du. Für Paragraphenkacker habe ich hier keine Zeit.
Was Sigi dem musikalischen Nachwuchs drastisch erklärt, wird er im Verlauf seiner Karriere schließlich auch selbst mit dem Lebenswerk des alten Ernstl machen. Er wird sich davon lösen, er wird virtuos darüber hinausgehen und ein Buch mit hunderten Vorlagen wird verbrannt werden. Sigi wird zum neuen Papst des Fliegenbindens aufsteigen, aber das ist letzten Endes nur ein Ehrentitel für einen verlotterten Mann, den Frau und Kinder verlassen haben und dessen Ansehen unter fischenden Touristen gleich null ist, weil denen die gesamte Kunst egal ist und egal sein darf. Erzählt Leander Fischer also ungeachtet der vielen komischen Episoden auch eine Tragödie oder mindestens eine Tragikomödie? Sigis Leben ist in mancher Hinsicht ein bürgerliches Trauerspiel, aber Sigi und seine Freunde sind auch Anarchisten, die der bürgerlichen Armseligkeit einen Spiegel vorhalten, die auf der Baustelle einer Staumauer einen Sabotageakt unternehmen, die sich bürokratischen Regularien entziehen. Der Roman gestattet viele Lesarten und er betont diese Vielschichtigkeit stets durch die Offenheit jeder einzelnen Szene, durch die Spiele mit Zungenschlägen, durch die gezielte Auflösung einer herkömmlichen, realistischen Erzählstruktur. Die Forelle ist als Mosaik im Ganzen wie in den einzelnen Fragmenten, nicht an Ergebnissen von Handlungen oder von Beschreibungen interessiert, sondern an der Folge der kleinen Schritte, aus denen sie sich jeweils zusammensetzen. So wie die Fischer meist nicht am Fleisch der Forellen, sondern am Erlebnis des Fischens interessiert sind. Oft werden sogar mehrere Handlungsfäden in ihrer Kleinteiligkeit ineinander geschoben.
Jean sagte, es wäre ja gar nicht gesagt, dass wir heute schon mit diesen Fliegen experimentieren. Vielleicht blieben wir lieber sicher, sollten wir möglich nach Nummer wie immer verfahren, um ganz fix zu fangen, wohin wir auch gingen. Ich musste schmunzeln, den Superköder schon am Vorfach. Erstens noch vorm Bleikopf an der Öse ein Geweih zusammenzwirbeln aus orbital geschupften Alupapieren. Zweitens das Archie-giftige Haupt mit Mercedes-schwarzem Nagellack fliegenaugig tupfen und auf den Haken fädeln. Ernstl hob die Hand und sagte, heute werde ein fantastisch extravagantes Muster an einer extraordinären Stelle, ja? Damit das Ganze menschlich wird. Drittens Lametta wie Haar ins Genick. Viertens die lachmöwenbrüstige Bauchflosse aus zwei Schlumberger Federsegmenten. Fünftens das Kummerbundabdomen winden. Sechstens die Daunenfeder aufbinden. Fahr rechts ran. Siebtens ein flanellfällenes Schwänzchen friemeln in Rot, sprach der Meister. Und ich tat, was er sagte.
Filmisch aufgelöst wäre das eine Parallelmontage. Sprachlich gefasst wird den Lesenden eine vergleichbare, aber ungewohnt sprunghafte Wahrnehmung abverlangt. Realistisch in jedem Detail, aber kalkuliert irritierend und komplex im Hintereinander. Dieser Erzählweise liegt eine intensive Beschäftigung mit den literarischen Techniken des Nouveau Roman zugrunde, über die sich Leander Fischer im Lauf seines Studiums und in seiner Masterarbeit selbst Rechenschaft abgegeben hat. Folgt man seinen Ausführungen, dann ist es ihm jedoch nicht darum gegangen, Jahrzehnte später diesen Stil zu kopieren, wohl aber darum, sich davon anregen zu lassen. Doch auch eine weitere Lesart des Romans ist vorstellbar. Die Forelle setzt nämlich dem Salzkammergut der Fliegenfischer ein Denkmal, das in vielem dem vergleichbar ist, das William Faulkner in seinem Roman Licht im August 1932 dem Süden der USA gesetzt hat. In langen, mäandernden Sätzen, in einer Vielzahl von Personen, Ereignissen und Wegen durch Landstriche oder Geschichte. Auch Faulkner gehört zu Leander Fischers Wegmarken, das hat er mehrfach erklärt. Und kurz vor dem Ende des Romans wird der Titel von Faulkners Roman sogar einmal genannt, nicht ausdrücklich als literarischer Verweis, eher spielerisch als Zeichen, dem man folgen kann, aber nicht muss. Vielleicht als Hinweis darauf, dass auch die Forelle, so wie Faulkners Werk, daran arbeitet, etwas in seiner ganzen Fülle aufzubewahren, was unterzugehen droht.
Es war kaum von Bissen zu sprechen, eher ein Maul aufmachen und hineinschwimmen, so schnell ging es. So sehr lockte Jean die Tiere, sie warteten nicht. Die Ritz D, bereits im weit geöffneten Maul, flogen sie über den Fluss durch die Luft bis ans Ufer in den Kescher hinein. Er wurde gar nicht mehr trocken. Archie und ich ließen die Fische frei im Akkord. Es beschämte mich, Jean die Stange zuletzt wegzunehmen, als ich in die Musikschule musste. Im Gegenzug überließ ich ihm die Ritzlinge. Was hatten Archie und ich denn schon mit diesen filigranen Fliegen zu schaffen? Allenfalls galt ich als Schöpfer, Jean jedoch war die in der Welt waltende Kraft.
Man kennt solche Bilder. Sie lassen sich leicht als Pathos oder als Verklärung kritisieren, weil sie so überwältigend wirken. Aber in Leander Fischers Roman bleiben die Freaks dennoch bis zuletzt Freaks und ihr Handwerk erfordert stets ein bisschen Demut. Auch davon erzählt der Roman als Vorbehalt gegenüber aller Überhöhung von Kunstfertigkeit oder Kunst. Und so reizt er bis zur letzten Seite alle Möglichkeiten aus, dieser Belustigung, wie John Horrocks das vor fast 150 Jahren genannt hat, literarisch gerecht zu werden. Der Schönheit genauso wie der Narretei, dem Ethos genauso wie dem Irrsinn.
Meint Michael Schmidt, der Leander Fischers Roman Die Forelle als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vorstellte. Es ist im Göttinger Wallstein Verlag erschienen, 780 Seiten kosten 28 Euro. Am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.